مورجان. eigentlich schon wir sind am Freitag Nacht, aber heute auch wieder. Am Donnerstag war ich bei in der Deutschkurs und jemand hat mich von aus Sparkasse angerufen. Dann hat gesagt, sofort komm. Dann ich bin zum Sparkasse gegangen. Ich habe getroffen eine Frau. Sie hat gesagt, deine benutzen Sie deine ihre was ist Karte Kreditkarte online? Nein. Denn sie hat gesagt, so jemand deine ihre was ist Kreditkarte nutzen. Nein, mein Kreditkarte ist mit mir. Denn ich versuche es zu finden, aber ich kann nicht finden. Denn ich kann nicht sagen, die Frau hat gesagt, das ist nicht gut, Frau Asgodom. Warum? Ich weiß nicht, wo. Ich wusste nicht, meine Karte wo verlieren. Aber das ist nicht nur meine Kreditkarte, mein Aufenthaltserlaubnis und AUKA-Karte, alles, mein Dokument in dieser Brieftasche. Dann ich zurück nach Hause. Ja, ich versuche es zu finden, zu Hause auch, aber ich kann nicht finden. Dann drei war da. Er hat gesagt, merci, lass uns muss beten, hat gesagt. Aber ja, wirklich, ich habe enttäuscht, disappoint. Das ist für mich wirklich, das ist ein großes Problem, weil wenn jemand besonders diese Personalausweis verloren ist, das ist ein großes Problem. Schon Heika oder Inge, sie haben viel zu tun mit Flüchtlingen. Besonders Heika, sie ist immer bei Ausländerbehörden. So, das ist für mich, ist, ja, ich habe Kopfschmerz gehabt und ja, ich kann nicht etwas machen, aber mit drei, wir haben zusammen gebetet. Ich habe gesagt, ich habe keinen Glaube. Warum? Ja, alles ist in meinen Kopf kommt. Und wenn jemand sein Personalausweis verlieren, kann man viel Geld bezahlen für Strafe. Dann, ja, wirklich enttäuscht. Ich habe 12 Stunden geschlafen und danach am Freitag muss Bescheid, Polizei und schon hat gesprochen mit Sparkasse. Dann Nachmittag, ich bin zur Arbeit gegangen. Mein Chef hat gesagt, Meret, du hast du vergessen deine Brieftasche. Schon mein Brieftasche war da, aber ich habe Kopfschmerz 2 Tage gehabt und ja, ich habe beschäftigt mit diesem Ding und das ist 2 Tage alles, meine Zeit weg, ich kann nicht zum Deutschkurs gehen und. Aber das ist Gott schon kennt mein Brieftasche war da mit meinem Chef. Ja, aber Gott ist gut. Schon, wir haben gebetet, aber in dieser Zeit, ich hatte keine Glaube, aber hat drei. Hat Glaube. So, ja, das ist, Gott ist gut, denn ganz Zeit, wirklich, danke.
Ja, danke für das Zeugnis und ich finde, wir sollten wirklich dankbar sein für Gottes Hilfe, selbst wenn wir wenig Glauben haben, und ich finde auch beeindruckend, wie Mercy Deutsch spricht, das ist echt klasse. Heike.
Ja, wir haben am Freitagabend Gebetsversammlung gehabt und wir waren zum Schluss noch 6 Leute und dann haben wir jeder für jeden gebetet. Also einer war immer in der Mitte und dann haben wir alle demjenigen die Hände aufgelegt und gebetet. Und dann war Micky dran und war in der Mitte und wir haben ihm die Hände aufgelegt und haben gebetet. Und am Ende dann, als wir alle fertig waren mit dem Gebet, da war Micky ganz aufgeregt und hat mit Hedrei geredet. Und ich habe das nicht verstanden, Hedrei hat das übersetzt. Er sagt, er hatte so wie so kleine elektrische Schläge über seinem Kopf, so in den Haaren. Und ich habe gedacht, das ist ja wohl toll. Ich habe speziell für seine Haare gebetet, dass die Haare wieder nachwachsen. Und ich habe das keinem gesagt und Gott wirkt. Und er hat bei Michael Becker schon gewirkt in der Weise und tut das jetzt bei Micky auch. Wunderbar, unser Gott ist gut.
Danke sehr. Ja, ihr habt gesehen, die Bilder, wenn ihr sie gesehen habt von unserem Fest, das müssen wir eigentlich nochmal Gott auch Danke dafür sagen. Wer erinnert sich, welche Gebetsanliegen hatten wir vorher, die Gott erfüllt hat? Wetter. Das Wetter war ja wohl der Knaller an dem Tag. In meinem Auto war es 35,8 Grad, als ich mittags losfuhr. Was haben wir noch als Gebetserhörung? Viele Gäste, da waren über 200 Leute. Wer kennt die Leute alle? Boah, das war doch wohl klasse. Was noch? Keine Verletzungen. Obwohl wir nicht immer auf die Hüpfburg aufgepasst haben, dass auch manches durcheinander ging, aber es war heiß. Was haben wir noch erlebt? Die Musik war gut, die Predigt vielleicht mittelmäßig, aber der Besuch war gut, die Kinder haben Spaß gehabt. Es kam kein Nachbar, da haben wir doch auch dafür gebetet, dass nicht einer aus der Stadt dann hier, einer der Nachbarn sagt, Mensch, es ist zu laut oder sich beschwert. Ja. Ja, beim Aufbauen ging es schief, keine Luft hat das Ding gehalten. Ja, ist auch wichtig für unsere nächste Taufe natürlich. Ja, es waren nach und nach immer auch noch andere Leute gekommen. Zum Schluss sagte jemand, dass auch eine ausländische Familie kam und das Kind immer mehr Waffeln holte, 5, 6 Stück, und immer fragt, ist das wirklich umsonst, wirklich umsonst? Ja, nehmt, esst alles auf. Es ist einfach, wir geben gern. Wir haben Menschen lieb, wie Jesus auch, und wollen einfach ein tolles Fest feiern. Also ich bin total dankbar, dass wir auch so als so kleine Gruppe für die ganze Stadt, für 200 Leute eine Party schmeißen können. Das finde ich toll. Und Gott hat uns so doll geholfen. Das ist echt super. Ich danke nochmal dafür. Lieber Vater, ich danke dir für deine Gnade und das ist im Leben von Mercy, dass du geholfen hast, obwohl sie wenig Glauben hatte und echt so beladen war. Und ja, so geht uns das, dass wir manchmal echt durch so Umstände im Leben echt so die Freude weg ist und der Glaube. Und Jesus, du bist trotzdem so gut und kümmerst dich. Das ist echt so toll. Dank dafür. Und auch, dass du heilst, dass du wiederherstellst, dass du uns ein tolles Fest geschenkt hast und auch jetzt so die, das neue Gemeindejahr anfängt mit den Lebensgruppen und jetzt hast du Neues für uns, was Gutes. Du willst Türen aufmachen, manchmal vielleicht unerwartete Wege führen, aber es ist gut. Du hast ein neues Land für uns und wir wollen das bewusst mit dir nicht einfach reinbaseln und uns wundern, wo wir uns auf einmal verlaufen, sondern wir wollen bewusst dich fragen, dich reinholen in unsere Entscheidungen, in dieses neue Jahr und wollen an deiner Hand gehen und erleben, Jesus, dass du es gut meinst und uns gut führst. Amen.
Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich brauche heute beide Hände, weil das Thema muss ich hier zu Papier bringen. Wir brauchen auch Bibeln. Wie kriegen wir das hin? Wer könnte die austeilen? Und wir haben Geschwister, die einen Bibelvers vorlesen, aber nach und nach. Hier, du bist Pastor, du kannst das auch. So. Ah, jetzt habe ich einen verteilt, wo nichts drauf stand. Doch. Also wer das nicht lesen kann, ja, da habe ich nicht verschrieben. Okay. Genau, jeder braucht eine Bibel. Und die Idee ist, wie Jesus seine Jünger ausgebildet hat. Wie hat Jesus seine Jünger ausgebildet? Das ist das Thema für heute. In einem Anflug von Größenwahn habe ich mal angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben, zu promovieren. Ich hatte ein ganz tolles Thema, ist aber alles nichts draus geworden. Das war so wie, nächstes Jahr nehme ich ab oder so. Der Plan ist groß. Und ja. Aber ich hatte ein ganz tolles Thema und das ging darum, wie Jesus seine Jünger ausgebildet hat. Ne? Jüngerschaft, Schulung, Jüngerschaft ist ja im Grunde Schüler. Das ist im Grunde das normale Wort für Schüler, ein geistlicher Schüler. Also im Grunde so eine Art Berufsschule. Ne? Also Jesus hat praktische Teile, theoretische Teile und am Ende waren die nach 3,5 Jahren fit, dass Jesus dann in den Himmel gehen konnte und die Jünger alleine, ne, die waren dann ausgebildet. Noch nicht Meister, aber zumindest schon mal Gesellen. Und im Laufe der Zeit ging es dann weiter. Also wie hat Jesus die Jünger ausgebildet? Fällt euch ja was ein? Was hat er gemacht? Er hat sie berufen. Ja, ganz genau. Können wir einmal Matthäus 20, Vers 17 hören.
Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der Führenden.
Das geht dann so weiter. Der erste Teil, darauf kommt es an, Jesus nahm seine Jünger beiseite. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, er nahm sie zu sich. Das ist ein wichtiger Punkt, Jesus nahm seine Jünger zu sich. Und wenn wir jetzt mal die nächsten Bibelverse hören, eigentlich wollte ich ja mit Markus 3, Vers 14 starten, wer hat die Bibelstelle? Also, das, was Jesus will, ist, er nimmt die Jünger zu sich, dass sie bei ihm sind. Das ist der erste und entscheidende Punkt der Jüngerschaftsausbildung. Jesus nimmt die raus aus dem, wo sie sind, und nimmt sie zu sich. Also die persönliche Begleitung, die persönliche Nähe von Jesus, das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist das Ziel, damit er sie dann aussenden könnte. Also er nimmt sie jetzt zu sich, damit er sie später aussenden kann. Aussenden gehört mit zur Jüngerschaft, ne, in Jesu Fußtapfen treten und Menschen erreichen für Jesus, absolut. Aber die Jüngerschaftsausbildung, der erste wichtigste Punkt ist eben bei Jesus sein. Das ist das Wichtigste. Lukas 9, Vers 10. Wer hat das?
Die Apostel kamen dann wieder zu Jesus zurück und berichteten ihm alles, was sie getan hatten. Da nahm er sie mit und zog sich mit ihnen allein in die Nähe des Stadt Bethsaida zurück.
Da war schon mal eine Aussendung gewesen. Und wiederum nahm Jesus seine Jünger zu sich und geht bewusst auch noch mal weg von den Leuten. Also nicht nur bei Jesus, sondern auch mal an einen einsamen Ort, damit die Jünger mit ihm ungestörte Zeit haben. Ganz wichtig, bei Jesus sein. Lukas 18, Vers 31.
Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht.
Und wiederum, Jesus hat eine Lehreinheit. Also er lehrt jetzt aus dem Alten Testament, ne, und wie das in diese Zeit jetzt passt, wie sich das erfüllt, dass sie die Bibel verstehen. Aber immer wieder nimmt Jesus die Jünger raus, nimmt sie zu sich. Das wird immer wieder betont. Die persönliche Nähe zu Jesus. Also Jüngerschaftsausbildung ist vor allen Dingen erstmal bei Jesus sein. Bei Jesus sein. Ganz wichtig. Wenn die Zeiten in deinem Leben, in meinem Leben, wo ich bei Jesus bin, wenn die so zurückgehen, dann irgendwie wird das so ein bisschen Routine, irgendwie läuft man, hat ja auch viel zu tun, aber man läuft irgendwie langsam auch hohl. Irgendwann ist der Tank leer, irgendwann wird es mühsam, irgendwann merkt man, ich verliere den Schwung, irgendwann bleibt das Auto stehen. Und wenn es ein Gefälle gibt, eine Steigung vielleicht, fängt es an, das Auto rückwärts zu rollen, je nachdem, wie die Lebensumstände sind. Dann ist man nicht mehr von Jesus abhängig, hat den Motor angeschmissen, geht auf dem Weg Gottes, sondern ist man von den Umständen abhängig. Wenn es gerade abwärts geht, rollt man. Wenn eine Kurve kommt, hoffentlich kriege ich die Kurve oder lande ich im Schotterbett oder roll ich eventuell rückwärts. Dann bestimmt nicht Jesus mein Leben, sondern die Umstände. Das ist nicht das, was Gott möchte. Jesus hat immer wieder seine Jünger zu sich genommen. So, das ist das Elementare bei Jüngerschaftsausbildung. So, weiter geht's. Was würdet ihr sagen, welche Inhalte hat Jesus seinen Jüngern beigebracht? Also die Methode war vor allen Dingen nah bei Jesus. Was hat er ihnen beigebracht? Wie wird man von einem Anfänger im Glauben, einem Berufsanfänger, zu einem Gesellen? Vom Gesellen zum Meister ist einfach du das, was du gelernt hast, verfeinerst du, ne, fängst an selbstständig zu arbeiten, machst trotzdem noch Fehler, aber du hast alles Wissen und grundsätzlich schon mal die Möglichkeiten erlernt, wie man Sachen macht und kriegst mehr und mehr Übung. Das ist eine Sache, ne, mit Übung, mit Erfahrung. Aber jetzt geht es erstmal um den Lernprozess. Wie wird man ein Jünger Jesu? Was hat Jesus beigebracht? Jetzt habe ich euch genug Zeit durch Worte verschafft. Jetzt müsst ihr dienen zum Beispiel. Ja? Weiter.
Er hat ihnen vom Reich Gottes gesagt, erzählt. Mhm.
Heilen. Was war das noch? Sag nochmal. Fasten und beten. Ja, genau. Kann ich hier vielleicht noch dazu schreiben. Fasten und beten. Ja. Genau, er hat, dass sie Jesus verstehen. Jesus und vom Vater. den Vater lieben. Jesus folgen. Ja, er hat sich als Vorbild vorgestellt, hat gesagt, so mache ich das, ne? Tut's, wie ich es mache. Er hat den Vater dargestellt, wie er den Vater liebt. Was hat er noch beigemacht? Ja. Leiden. Wie habe ich mir das hier so schön... Genau, die Kraft des Heiligen Geistes. Ich schreibe mal HG für Heiligen Geist. Den Vater lieben. Kraft des Heiligen Geistes. Berufung. Haben wir da Berufung? Berufung. Er hat ja berufen. Das ist ja ganz wichtig. Keiner wird jünger, der nicht berufen ist. Was ist deine Berufung? Hast du schon eine Berufung von Gott erlebt? Sonst bist du gar nicht dabei. Ist ja wichtig. Gehorsam. Haben wir das auch schon? Gehorsam. Ganz wichtiges Ding in der Bibel. Hängt ja mit Hören zusammen. Ne? Ich höre und ich gehorche. Ich reagiere darauf, was Gott mir sagt. Was haben wir noch? Lieben? Haben wir lieben? Leiden haben wir aber nicht lieben. Das gibt es ja nicht. Also lieben, andere lieben. Das höchste Gebot. Wir sollen Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Wir sollen gerecht und respektvoll leben. Und gerecht, da sagt Jesus, was ist ungerecht, ne? Und dass wir so nicht leben sollen. Respektvoll könnte man auch sagen, demütig, liebevoll, die Rechte eines anderen nicht übertreten. Ne? Der ganze Lebensstil, ganz wichtig zum Beispiel, vergeben, aufrichtig vergeben. Aufrichtig vergeben. Ne? Wir sollen vergeben, wie uns unser Vater im Himmel vergeben hat. Das ist ganz elementar. Wenn man das noch nicht gelernt hat, dann hat man noch einige Schritte zu tun, bis man den Gesellenbrief bei Jesus bekommt. Das ist wichtig. Das gehört unmittelbar dazu. Du kannst kein Meister sein, wenn der Ne? Kannst du nicht selbstständig unterwegs sein, wenn du das mit der Vergebung noch nicht hingekriegt hast. Und es ist schwer, jemandem zu vergeben. So theoretisch ja, ne? Wenn Vergebung das wäre, hier sind zwei Kästchen, ja und nein, sollen wir vergeben, wo machst du das Kreuz? Ja klar, bei vergeben, vollkommen klar. Das ist aber nicht Vergebung, sondern wenn es hier wehtut, weil der andere dir Unrecht getan hat und wenn der andere schuld ist und du nicht, und dann vergeben können, das ist schwer. Und das müssen wir lernen. Und Jesus hat das immer wieder gesagt. Ne? Die Jünger haben sich gestritten. Er hat gesagt, okay, jetzt kommt ihr zweimal zusammen und ihr anderen hört mal zu. So, und dann, ne, was sind deine Motive? Warum trittst du so auf? Was ist das? Ne? Und warum reagierst du so verletzt, du anderer? So, und ne, was habe ich euch gelehrt? Ich glaube, das waren manchmal sehr ernste Gespräche, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Kraft des Heiligen Geistes, mit Gottes übernatürlichem Handeln rechnen. Manchmal Kraft des Heiligen Geistes wird manchmal so gesehen, heute Morgen im Gottesdienst, da hat es nicht geklappt, da war es nicht so. Aber ich habe im Fernsehen einen Gottesdienst gesehen und da war die Kraft des Heiligen Geistes. Kraft des Heiligen Geistes ist ja toll. Meist, so ein bisschen mein Verdacht, spricht man dann von emotionaler Bewegung. Es hat mich mitgenommen. Ich war beteiligt. Es hat mich so innerlich erschüttert, so bewegt. Und das ist toll. Ist zwar auf der Seite der Seele, ne? Emotionen sind ja Seele. Was wir sprechen, ist ja die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sehe Jesus, wenn ich jetzt die Bibel durchgehe, oft nicht durch die Gegend gehen, sondern Kraft des Heiligen Geistes ist oft, er sieht jemanden da liegen, der ist total krank und ihn nimmt das so mit, dieses Leid. Und er in der Kraft des Heiligen Geistes geht, sagte, ne, ich heile dich im Namen Gottes des Vaters, steh auf. Das ist oft gar keine seelische innere Hochstimmung, sondern dass die Kraft Gottes kommt und so den Blick für jemanden, der so leidet, aufmacht und eine innere Gewissheit kommt, diesen Mann will Gott jetzt aufrichten oder diese Frau. Ich glaube, die Kraft des Heiligen Geistes ist gar nicht in erster Linie dafür, dass unsere Seele berührt wird, das bestimmt auch, aber vielmehr sehe ich, wo ist denn Kraft Gottes, Kraft des Heiligen Geistes bei, im Leben Jesu? Da geschehen übernatürliche Dinge. Nicht nur meine Gefühle, sondern da wird in der Welt konkret was verändert. Da sagt Jesus in einem Streitgespräch durch die Kraft des Heiligen Geistes, deckt bei den Pharisäern, die ihn aufs Kreuz legen wollen, deckt was auf und macht die sprachlos. Die können nichts mehr sagen. Die wollten eigentlich ihm schaden, wollten ihn bloßstellen, wollten ihn lächerlich machen. Die wollten als Triumphatoren auftreten und Jesus sollte der Dumme sein. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes kann Jesus was sagen und das macht die Leute mundtot. Also nichts gegen seelische innere Bewegung und begeistert sein für Jesus, das ist bestimmt auch ganz wichtig. Aber das ist nur ein winziger Teil. Und Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir das erfahren wollen, lass uns nicht auf Gefühle und Seele setzen, sondern wirklich auf die Vollmacht des Heiligen Geistes. Das ist wichtig. Und vielleicht ist das sowas, was Mercy erlebt hat. Sie war total fertig und der Hidrai sagt, lass uns beten, Gott wird helfen. Nein, ich kann nicht glauben, ich weiß nicht mehr. Und dann dieser Glaube, ne, die Gabe des Glaubens durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es hat bewirkt, hat etwas bewirkt. Das ist wieder aufgetaucht. Ich glaube, das sind Dinge, ne, dass wir die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes wirklich spüren und nicht nur im Sinne von spüren, sondern wirklich erleben. Und das bedeutet auch, dass die Menschen um uns herum erleben, dass Gott lebt. Da, wo Jesus ging, war ein Tross von Leuten. Leute hörten schon vorher, der kommt in unsere Gegend und der tut Dinge, das kann kein anderer. Du musst dahin. Bei dem ist wirklich Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur ein schönes Gefühl, sondern da ist wirklich Kraft. Nicht Gefühl des Heiligen Geistes, Kraft. Kraft heißt, es bewirkt etwas. Es wird etwas verändert, unmittelbar. Das kann man nachher auf dem Röntgenbild sehen. Da fühlt man sich nicht geheilt, sondern da ist echte Heilung geschehen. Das möchte ich gerne erleben. Geld. Darf ich das hier so dazwischen schreiben? Man sagt ja, Jesus hat öfter über Geld gesprochen als über die Erlösung. Geld ist ein wichtiges Ding und das hält viele Menschen vom Glauben ab. Viele Leute gehen nicht in die Kirche, weil sie sagen, eben da geht es vor allen Dingen ums Geld. Oder ne, es wird viel Schindluder getrieben. Ich gebe nichts ab. Geld ist ein Riesending. Und Jesus hat an vielen Stellen gewarnt oder gesagt, auch wie man damit umgehen soll. Verführer erkennen. Wo soll ich das hinschreiben? Verführer erkennen. Hat Jesus relativ viel darüber gesprochen, auch die Apostel. Abgrenzen ist ganz unpopulär. Ne? Wir sind alle eins, es ist alles gut. Jeder ist nett zu jedem und ne, keiner, so irgendwie so wie die Politiker eigentlich im Grunde der Außenminister redet, aber was falsch ist, muss auch gesagt werden dürfen. Und Jesus hat ganz viel geredet, erstaunlich, über das Ende der Dinge. Hat das jemand eben schon gesagt? Das weiß ich gerade nicht. Ich schreibe mal nur Ende. Jesus hat viel darüber gesprochen und gesagt, dass es lohnt sich wirklich für Gottes Reich, sich reinzuhängen und alles zu geben, weil es kommt das Ende und es ist gar nicht so weit. Das Ende ist nah. Und dann wird eine Abrechnung gemacht. Und wenn du dein Leben verfuscht hast und an Gott vorbeigelebt hast, Gott einen guten Mann hast sein lassen und das wird sich auszahlen. Vielleicht ist die Zeit, die du jetzt noch dein Leben ohne Gott genießt, relativ kurz im Vergleich dessen, was dann kommt an Zeit. Leute, überlegt das, seid bereit, ich komme wieder. Hat Jesus sehr stark betont, höre ich heute nicht so häufig. Also auch dieser Ernst der Nachfolge. Das sind so ein paar Aspekte. Hätte ich meine Doktorarbeit fertig gekriegt, hätte ich ein 40-seitiges Buch hier vorlegen können, vielleicht auf 400 Seiten. Was das alles bedeutet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, das ist ja nun im Grunde eine Auswahl. So, das Ding ist, worauf ich hinaus will, es geht ja darum, wir starten ja mit den Lebensgruppen. Draußen hängt schon an der Wand ein schlecht befestigtes Plakat, worauf man sich dann eintragen kann, die Gruppe, in die man möchte. So, manche haben schon innerlich gesagt, na, in unserer Gruppe, wir bleiben zusammen oder einer wechselt. Oder wir, ist alles okay, trag dich einfach ein, was du dir vorgenommen hast. Eine Gruppe habe ich reingenommen von Michael. Die ist, steht noch nicht so richtig, aber jetzt steht sie schon auf dem Blatt. Die Idee war, wo lernen wir das? Das war im Grunde jetzt nur im Grunde die Einleitung. Die Frage, wo in unserer Gemeinde, wo lernst du das? Wo lernst du dienen? Lernst du? Ah ne, warte mal, jetzt brauche ich zwei andere Farben. Blau und Rot, genau. So, hier ist der Gottesdienst. Das ist die Spalte Gottesdienst. Und das ist die Spalte Lebensgruppen. Wo lernen wir dienen? Ja, wo? Wo lernen wir? Gottesdienst oder Lebensgruppe? In beiden, ja. Ja. Ja, genau. Jetzt natürlich die etwas implizierte Antwort wäre natürlich gewesen, natürlich eigentlich noch ein bisschen mehr in der Lebensgruppe, weil im Gottesdienst dient das Anbetungsteam und noch ein paar andere. Der Pastor wird dafür bezahlt, das geht sowieso nicht als Dienst, das ist ja Arbeit. Aber in der Lebensgruppe, da muss ja jede Woche oder alle zwei Wochen muss dann ja einer eine Bibelarbeit vorbereiten. Einer, in unserer Gruppe zumindest, muss die Kinderstunde vorbereiten. Einer muss das Essen vorbereiten, na, alle helfen. Also eigentlich im Gottesdienst lernt man, dass man dienen soll und in der Lebensgruppe sollte man es dann praktizieren. Geld, Umgang mit Geld, wo lernst du das? Gar nicht. Ja, was? Wenn wir es nicht lernen, dann müssen wir sagen, komm, dann müssen wir einen Schwerpunkt setzen. Das muss, ist wichtig. Für Gott ist es wichtig. Wo kann man das lernen? Also vom Prinzip, die Idee, dass du dein Haus öffnest, ne, also dein Geld ist ein bisschen Besitz, also dass du für andere Gäste öffnest, dass du was einkaufst für andere, dich um andere sorgst, schon mich. Geld spielt aber im Gottesdienst auch eine Rolle. Wir nehmen keine öffentliche Kollekte im Moment, aber man kann natürlich was spenden. Aber vielleicht sind wir noch nicht gut ausgebildet bezüglich Geld. Das Reich Gottes, wo lernen wir, dem Reich Gottes uns hinzugeben? Ja, das ist aber ein träger Ausdruck in euren Gesichtern hier. Meine Güte. Ich hoffe, das ist natürlich hier ganz besonders. Das soll die Gottesdienste dafür da sein, dass wir Gott loben und preisen und dass wir die Entscheidung treffen, ja, ich möchte für Gott, dass ihr innerlich mitgeht und sagt, ne, ich möchte für Gott leben. Da soll der Schwerpunkt im Gottesdienst sein, natürlich in der Lebensgruppe. Soll das ganz praktisch werden? Upsa. So, weiter. Glauben. Wo würdet ihr sagen, wo ist der Schwerpunkt? Gottesdienst oder Lebensgruppe? Lebensgruppe? Ja. Ich hoffe, dass auch im Gottesdienst das ein Schwerpunkt ist. Zum Beispiel jetzt an den Zeugnissen, dass wir ermutigt werden. Fasten und Beten. Lernen wir das im Gottesdienst oder in der Lebensgruppe? Lebensgruppe vor allen Dingen. Wobei, wenn jetzt Gebet vor allen Dingen im Zentrum steht, Anbetung, das ist natürlich Schwerpunkt Gottesdienst. Ne? Wenn wir jetzt Anbetung als Nebenaspekt. Manche Lebensgruppen haben gar keinen Musiker. Müsst ihr mal ein bisschen Gitarre lernen. Anbetung, das ist natürlich ein Schwerpunkt im Gottesdienst. Da macht sich jede Band eine Menge Mühe. Und ihr habt das heute auch wirklich klasse gemacht. Danke sehr. Heilung, wo erfahren wir Heilung? Gottesdienst oder Lebensgruppe? Vom Prinzip auch beides. Wenn jemand auf uns zukommt, aber wir beten eigentlich jedes Mal in der Lebensgruppe, wenn jemand irgendwas hat, und wir sind zusammen und wir wissen, wer ist nicht da, wem geht es gerade nicht gut, wer hat irgendwie Probleme, wo muss wirklich Heilung rein. Ich würde sagen, das ist Schwerpunkt Lebensgruppe, wo wir so eng und vertraut sind und viel mehr austauschen können. Jesus folgen. Auch beides. Genau, das soll eigentlich im Grunde gleichberechtigt sein. Ne? Im Gottesdienst ist so, ne, einer redet und sagt, wie es gemacht wird. Und die praktische Umsetzung, ne, das gehört einfach zusammen. Man kann gar nicht sagen, das eine ist wichtiger. Das kommt in der Lebensgruppe. Den Vater lieben. Auch beides eigentlich. Also immer wieder hatte ich den Eindruck, der Gottesdienst gibt einen Teil und den anderen Teil wird in der Lebensgruppe. Denn wenn ich jetzt nur hier das Anbetungsteam singen höre und wieder nach Hause gehe, das ist es auch nicht. Ne, dann bleibt es da, geht es darum, ja, wie gut haben sie gespielt, wie war die Qualität der Musik. Aber das finde ich das Wesentliche. Innerlich beteiligt sein, ne, ist das, wenn ich in der Lebensgruppe bin und man ist nur zu viert, und wenn, ne, da muss schon jeder beten. Und wenn ich da reinkomme ins Gebet, wenn ich überhaupt lerne, laut zu beten, das ist ein Riesenschritt. Das ist ein Riesenschritt. Vor anderen laut beten lernen. Das ist schwierig zu starten im Gottesdienst. Man kommt zum Glauben. Und ich weiß noch, die Caravan, die das erste Mal im Gottesdienst war, das kurdische Mädchen, das erste Mal, als sie im Gottesdienst war und sich gerade bekehrt hatte, hat sie hier laut gebetet. Jetzt von der Satzstellung und Wortwahl nicht ganz korrekt, aber vom Herzen her vollkommen korrekt. Es war für sie vollkommen normal, sie hat sich jetzt zu Jesus bekehrt, hat gebetet. Toll, manche haben einen größeren Anlaufweg, da ist schöner in der Kleingruppe, das zu erlernen. Leiden zu tragen. Wo lerne ich das? Das ist ein Ding, da kann die Gruppe so stark helfen. Ich, zum wiederholten Mal weise ich darauf hin, als ich im Krankenhaus lag und wirklich glaubte, sterben zu müssen, wie meine Lebensgruppe kam und mich da einen Tag im Grunde begleitet hat und mir das so geholfen hat. Nicht nur, ich bete schnell für dich und fahre, sondern einfach da sein und miteinander einfach da sein und das tragen. Das ist für mich so ein riesen Geschenk gewesen und hat mir so geholfen, ganz konkret, obwohl ich so viele theologische Details über das Leiden weiß und was Gott damit vorhat und so viele Bibelstellen, ich weiß ja alles. Ich weiß wirklich alles, mir braucht keiner was zu erzählen, aber in dieser Situation, ich liege im Bett und habe wirklich Angst vorm Tod und dass ich meine Kinder allein lassen muss, da die Geschwister zu haben, die bei mir sind, das ist unbezahlbar. Das ist durch irgendwelche guten Predigten, und seien sie noch so toll, nicht aufwiegbar. Das ist auch nicht durch ein tolles Lied oder durch, oh, ich kenne eine tolle Gemeinde oder so. Alles das, was, ne, das hat seine Berechtigung, absolut, der Gottesdienst. Aber die Gemeinschaft der Geschwister, das ist unbezahlbar. Kraft des Heiligen Geistes, Ich hoffe, das erfahren wir hier im zunehmenden Maße. Wenn jemand eine Krankheit hat, eine Not, kommt zu den Ältesten, bittet um Gebet. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr da reinkommen, wirklich die Kraft Gottes zu erfahren, wie wir sie in der Bibel erleben. Viel einfacher, zum Beispiel den Dienst der Prophetie, das kommt ja im November, so ein Seminar, wo wir auch da mehr reinkommen wollen. Viel einfacher ist es, nicht hier aufzutreten mit seinem ersten Versuch, ein prophetisches Wort weiterzugeben und eventuell dann eine Bauchlandung zu erleben, sondern dass man beim Gebet in der Kleingruppe sagt, mir kommt jetzt gerade ein Bibelvers, prüf den, ganz unspektakulär, ich habe da einen Eindruck, ich habe ein Bild gesehen, so, und ganz unspektakulär, und wenn sich das bestätigt, da ist jemand, der immer wieder von Gott einen Bibelvers bekommt, der genau in meine Situation passt. Oder ein Bild, das wirklich ermutigt oder etwas, was aufdeckt, ein Wort der Erkenntnis. Dass wir wirklich die Gaben des Heiligen Geistes einsetzen, sie sich bewähren in der kleinen Gruppe und die sich bewährt haben, das, durch den Gott öfter schon gewirkt hat, der kann in der Gemeinde dann viel freier auftreten. Der Dienst ist geprüft und Gott handelt dadurch. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also genau das Gleiche. Hier startet man das zu lernen und hier kann man es dann einsetzen. So. Ich will mal Schluss machen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Wenn man so ein Diagramm zeichnen würde, würden manche Dinge, ne, in die Lebensgruppe mehr rutschen, manche Dinge mehr in den Gottesdienst. Was ich damit zeigen will, ist, wenn du nur einen Gottesdienst besuchst, ich will nicht sagen, lebst du nur ein halbes Christenleben, aber kommst du nicht in die Jüngerschaft rein, so leicht, die Jesus sich gedacht hat. Und das ist auch das Problem der Leute, die so an der Telechurch teilnehmen, zu Hause sitzen und durch verschiedene Predigten seppen, weil sie ja Christ sind und Nahrung brauchen, ne? Nahrung, was auch immer das sein mag. Die Leute, die das sagen, die wissen alles ganz genau und wissen es auch besser als der Prediger. Die wollen im Grunde nur noch das hören, was sie schon wissen. Ganz schwierig, ne? Die sich dann aber in den Dienst Jesu meist nicht so stellen. Was wir brauchen, ist beides. Wenn wir Jüngerschaft leben wollen, wenn wir da weiterkommen wollen, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir den Gottesdienst, weil der Gottesdienst bestimmte Elemente hat, die entweder nur der Gottesdienst liefert oder in einer Weise, ne, die Qualität der Musik. Ich nehme ja seit einiger Zeit Gitarrenunterricht, dass ich da besser werde. Ich möchte wirklich, was ich tue, so gut wie möglich machen. Und ich finde auch, wir sollten als Gemeinde letztlich auch Musikern vielleicht irgendwie einen kleinen Zuschuss, wer sich das selbst nicht leisten kann. Ne? Was wäre das toll, wenn jemand Gesangsunterricht nähme. Was wäre das toll, wenn jemand in seinem Instrument sagt, Mensch, ne, ich möchte weiterkommen. Wir haben angefangen mit Bandcoaching, weil wir glauben, ne, wir wollen den Gottesdienst wirklich toll machen. Und dass wir, jeder, der kommt, wirklich begeistert ist und mitgenommen und angesprochen von der Musik, das ist ein Schwerpunkt des Gottesdienstes. Und so wollen wir das haben, wenn wir zusammenkommen, dass wir Gott loben und preisen aus ganzem Herzen und so erfüllt wieder gehen und dann in die Kleingruppe gehen und dann die anderen Dinge lernen, die man im Gottesdienst nicht so lernt. Zum Beispiel die Gemeinschaft, das gegenseitige Dienen, ne? Dass ich mein Haus öffne, dass ich freigebig bin. Manche müssen erstmal lernen zu sprechen mit anderen. Kommunikation, freundliche Worte sagen, Anteilnahme, für den anderen beten. Das sind alles Sachen, da kannst du im Gottesdienst, du kannst sitzen, danach wieder nach Hause gehen, nichts passiert. Und diesen Aspekt, das ist auch ganz wichtig, manche Dinge lernst du im Gottesdienst, manche Dinge lernst du in der Lebensgruppe, manche Dinge lernst du nie, wenn du dich nicht öffnest. Das ist immer der dritte Aspekt. Bist du bereit, in Jesu Schule zu sein? Jüngerschaft ist Schule. Und wir glauben, würden gerne auf zwei Dinge setzen. Darum haben wir dieses Konzept 14-tägiger Gottesdienst, was nicht bedeutet, mir fällt nichts ein, was ich predigen könnte. Darum lasse ich den zweiten Gottesdienst ausfallen, sondern wir sind überzeugt davon, der Wert der Lebensgruppen 14-tägig, ist so hoch, ist so elementar, dass wenn du die nicht besuchst, fehlt dir das in deinem Christsein. Das fehlt dir auf Schritt und Tritt. Wie jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, hat mir neulich mal jemand erzählt, in einem riesigen Betrieb eine Ausbildung gemacht. Und was er da gemacht hat, ist im Grunde die Halle fegen und für den Gesellen irgendwie hinterher putzen und weil ich Brötchen holen oder irgendwas. Er hat den Gesellenbrief bekommen, aber er hat den Beruf eigentlich im Grunde nicht erlernt. Und er war froh, einen anderen Beruf, einen anderen Betrieb zu finden, der ihn mit Gesellenbrief angestellt hat und im Grunde die elementaren Dinge des Berufs nochmal beigebracht hat. Das ist nicht das, was wir wollen. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen, ne, wir bieten Gottesdienste und wollen die Gottesdienste wirklich stärken und zu etwas ganz Besonderem machen. Und wir wollen die Lebensgruppen stärken und darin erfahren, wirklich, wie Gott uns da ausbildet und weiterführt, zusammenstellt und unser Christsein wirklich so das Format nach und nach bekommt, was wir in der Bibel sehen. Und wenn ich denke, Jesus war hier, also bei 100%, das war Jesus. Die Jünger, die fingen auch hier unten an und sind dann nach und nach gestiegen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent man da denkt, aber jetzt überleg dir, Jesus 100% in seiner Nachfolge, in seinem Christsein, bei wie viel Prozent bist du? Reicht dir zu wissen, Jesus ist für mich gestorben, am Ende werde ich errettet? Oder ist dieses Programm der Jüngerschaft, ist das ein Ding, was dich motiviert zu sagen, ich möchte weiterkommen, ich möchte wachsen, ich möchte nicht nur Predigten hören, ich möchte nicht nur Bibelwissen ansammeln, sondern ich möchte in meinem Christsein wachsen und ich gehe bewusst in den Gottesdienst, weil ich etwas erwarte. Heißt ja in der Bibel, wenn ihr zusammenkommt, ne, habe ein jeder ein Wort, ein jeder ein Zeugnis, ein jeder. Ich komme mit einer Erwartung, weil ich etwas erfahren will von Gott. Und wenn ich in die Lebensgruppe gehe, da gibt es dann nicht nur Frühstück, das ist auch klasse, ich erwarte ein tolles Frühstück, aber es kommen Dinge, die ich nur hier kriege und ich bin so dankbar für meine Gruppe. Wenn du mit dieser Erwartung kommst und sagst, ich möchte ein Nachfolger Jesu sein, ich möchte wachsen, dann nimm diese Gelegenheit wahr, mit einer Erwartung zum Gottesdienst zu kommen, mit einer anderen Erwartung zur Lebensgruppe. Und das zusammen wird dein Christsein voranbringen. Jesus hat vor der großen Menge gepredigt, vielen Menschen gedient, die haben auch den Tempel besucht, den Tempelgottesdienst. Und er nahm sie beiseite. Er wollte, dass sie bei ihm sind. Er hat sich vertraut mit ihnen unterhalten. Jesus hat auf dieses Konzept gesetzt. Und ich glaube, das ist, wenn wir die gleichen Ziele erreichen wollen wie Jesus mit seinen Jüngern, ist gut, wenn wir auch auf dieses Konzept setzen. Ich möchte kurz beten. Lieber Vater, ich finde es so faszinierend, wie dein Sohn auf diese Welt kam und innerhalb von 3,5 Jahren die Welt aus den Angeln gehoben hat, eine Bewegung gestartet hat, die über 2000 Jahre schon läuft, weitergeführt hat, das, was du angefangen hast mit dem Volk Israel, aber in alle Welt gegangen ist. Und überall, in jedem Land, gibt es Menschen, die dir nachfolgen, die dich lieb haben, die dein Wort lesen, Jesus, und dir folgen. Und Jesus, es ist so unfassbar. Ich danke dir, dass wir dich haben als Lehrmeister. Und ich bitte dich, Vater, dass unser Christsein nicht einseitig oder verkümmert ist, oder kraftlos, verzweifelt, sondern ich bitte dich, dass du uns neu die Hoffnung gibst und den Glauben, dass wir wirklich reinkommen, mehr und mehr reinkommen in diese Jüngerschaft, in die Erfahrung der Nähe, die du hattest, Jesus, zu deinem Vater, wie du uns gelehrt hast, unser Vater, nicht mein Vater, sondern unser aller Vater. Jesus, es ist dein Anliegen gewesen, dass wir diese Nähe, diese Freude, dieses Glück, dem Vater nah sein zu können, dass wir das erfahren, dass wir darin wachsen, Jesus. Und so schnell kommen wir darin davon ab und so schnell sind andere Dinge wichtig. Und wir lassen uns ablenken und das geht irgendwie unter. Und es geht mit vielen Dingen so. Ich bitte dich, Vater, dass du uns hilfst durch diese Gemeinde, durch die Gottesdienste und die Lebensgruppen, dass unser Christsein gesund wächst, sich gut entwickelt und dass wir mehr und mehr auch diese Kraft spüren, mehr und mehr auch getragen werden von deiner Kraft, mehr und mehr Wunder erleben, Dinge, die du vorbereitet hast. Jesus, und ich bitte dich für jeden, der irgendwie entmutigt ist oder nicht genau weiß, wie es weitergehen soll, bitte ich für Ermutigung, dass du noch viel vorhast, durch diese kleine Gemeinde, durch diese kleinen Gemeinschaften, Lebensgruppen, durch diesen Gottesdienst, dass du noch eine Zukunft hast, dass das nicht so ist, wie es ist und immer so bleibt, sondern dass es vorangeht, dass unser Christsein, selbst wenn er schon Jahre irgendwie schlapp und brach lag, neue Kraft gewinnen kann, dass wir mit mehr Freude dich anbeten, dass wir ja, in unserem ganzen Leben erleben, wie du uns leitest, dass du zu uns sprichst, dass du uns Hinweise gibst und dass wir in dieser noch engeren Verbindung, die wir Jesus an dir sehen, leben. Ich bitte dich, Vater, dass du uns auch diese Sehnsucht gibst, dass du uns hilfst, in den Kleingruppen, auch im Gottesdienst, wirklich mehr in dieses Format reinzukommen, dass du uns vorgesehen hast, Herr Jesus, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, dass wir nicht satt und resigniert sind, sondern dass wir uns ausstrecken nach dir. Danke, dass du da bist, dass du lebst und dass du uns so viel mehr noch zeigen willst. Amen.